Buchhändlerin. Wir lesen vor. Thors Fahrt zu Utgard-Loki. Ein altnordisches Märchen. Der Donnergott Thor fuhr einst übers Meer zum Land der Riesen und landete dort mit Loki, seinem Genossen, mit Thjalfi, dem Knecht, und mit Röskva, der Magd. Nach kurzer Wanderung sahen sie sich vor einem großen Wald, und sie wanderten durch diesen weiter den ganzen Tag bis zur Dunkelheit. Thjalfi war ein außerordentlich schneller Läufer. Er trug Thors Reisesack, aber der Mundvorrat war knapp. Als es dunkel geworden war, suchten sie nach einer Nachtherberge und fanden einen sehr großen Schlafsaal mit einer Tür am Ende in voller Breite des Saales. Dort suchten sie Unterkunft. Gegen Mitternacht setzte ein starkes Erdbeben ein. Der Boden unter ihnen wankte und das Haus wackelte. Da stand Thor auf und rief seine Gefährten. Sie tasteten sich vorwärts, fanden in der Mitte des Saales auf der rechten Seite einen Nebenraum und gingen dort hinein. Thor setzte sich am Eingang hin, während die anderen sich weiter drinnen aufhielten und in großer Angst waren. Thor aber hielt den Hammerschaft umklammert und gedachte, sich zu wehren. Sie hörten lautes Summen und Rauschen. Bei Tagesanbruch ging Thor ins Freie hinaus und sah in der Nähe im Wald einen Mann liegen. Der war nicht gerade klein, er schlief und schnarchte laut. Da glaubte Thor, dahinter zu kommen, was das in der Nacht für Geräusche gewesen waren. Er legte sich den Kraftgürtel um und es wuchs ihm die Asenkraft. In diesem Augenblick erwachte der Mann und stand schnell auf. Und nun, erzählt man, zögerte Thor zum ersten Mal, mit dem Hammer zuzuschlagen, und fragte jene nach dem Namen. Er nannte sich Skrymir. »Dich«, sagte er, »brauche ich dich nach dem Namen zu fragen, denn ich merke, du bist der Asentor. Hast du meinen Handschuh weggeschleppt?« Skrymir langte hin und nahm den Handschuh auf. Da sah Thor, dass er diesen als Nachtherberge benutzt hatte. Der Nebenraum war der Däumling des Handschuhs. Skrymir fragte, ob Thor seine Begleitung wünsche, und Thor sagte ja. Dann nahm Skrymir seinen Proviantsack, band ihn auf, schickte sich an zu frühstücken. Thor aber und seine Begleiter taten dasselbe an einer anderen Stelle. Skrymir machte da das Angebot, eine Speisegemeinschaft einzugehen, und Thor stimmte zu. Da band Skrymir all ihren Mundvorrat in einem Packen zusammen und nahm diesen auf seinen Rücken. Er ging voran, den Tag über, und nahm recht große Schritte, und spät am Abend suchte Skrymir für sie ein Nachtlager unter einer großen Eiche. Da sagte Skrymir zu Thor, er wolle sich schlafen legen. Ihr aber nehmt den Proviantpacken und bereitet euch das Abendessen. Alsbald schlief Skrymir ein und schnarchte kräftig. Thor aber nahm den Proviantpacken und sollte ihn nun aufbinden. Aber das Unglaubliche ist zu erzählen, dass er keinen einzigen Knoten lösen und kein einzige Riemenende so verschieben konnte, dass es loser wurde als vorher. Als er sah, dass seine Mühe vergeblich war, ergriff er mit beiden Händen den Hammer Mjölnir, trat mit dem einen Fuß zu dem liegenden Skrymir hin und schlug ihm auf den Kopf. Der erwachte und fragte, ob ihm ein Laubblatt auf den Kopf gefallen wäre und ob sie zu Ende gespeist hätten und so weit wären, zu Bett zu gehen. Thor sagte, sie würden schlafen gehen. Und sie traten unter eine andere Eiche. Man kann sich denken, dass da von sorglosem Schlaf nicht die Rede sein konnte. Um Mitternacht hörte Thor den Skrymir im tiefen Schlaf schnarchen, dass es im Wald dröhnte. Da stand er auf, ging zu ihm hin, schwang seinen Hammer schnell und kräftig und versetzte ihm einen Schlag mitten auf den Scheitel. Er merkte, wie der Hammer tief in den Kopf eindrang. Sogleich erwachte Skrymir und rief, »Was gibt es? Ist mir eine Eichel auf den Kopf gefallen? Was ist mit dir los, Thor?« Thor begab sich schleunigst zurück und sagte, er sei diesen Augenblick wach geworden, es sei Mitternacht und also noch reichlicher Schlafenszeit. Er dachte bei sich, bekäme er die Gelegenheit, jenem einen dritten Schlag zu versetzen, so solle er nicht wieder erblicken. So lag er und lauschte, ob Skrymir wieder in tiefen Schlaf versinke, und kurz vor Tagesanbruch hörte er, dass Skrymir eingeschlafen war. Er stand auf, sprang auf ihn zu, hob den Hammer mit voller Kraft und schlug auf die Schläfe, die oben lag. Der Hammer drang bis an den Schaft ein. Skrymir setzte sich auf, strich sich über die Schläfe und sagte, »Sitzen da etwa Vögel über mir auf dem Baum? Mir war es so beim Erwachen, als wäre mir Reisig aus der Baumkrone auf den Kopf gefallen. Bist du wach, Thor? Es ist Zeit, aufzustehen und sich anzuziehen. Ihr habt aber jetzt keinen langen Weg mehr bis zum Burg Utgard. Ich hörte euch untereinander flüstern, ich wäre nicht klein von Wuchs, aber wenn ihr nach Utgard kommt, so könnt ihr dort noch größere Leute sehen. Ich will euch einen guten Rat geben. Macht kein großes Wesen von euch. Die Gefolgsleute des Utgard-Loki werden sich von solchen Bürschlein keine Spottreden bieten lassen. Oder aber kehrt vorher um, das wäre am Ende das Beste. Wollt ihr vorwärts, so nehmt die Richtung nach Osten. Mein eigener Weg führt nordwärts zu jenen Bergen, die da hinten sehen könnt. Und Skrymir nahm den Proviant packen, warf ihn sich auf den Rücken und wand sich seitwärts in den Wald hinein, von ihm weg. Und es verlautete nichts davon, dass die Asen auf Wiedersehen gesagt hätten. Thor und seine Begleiter machten sich auf den Weg und wanderten geradeaus bis Mittag. Da sahen sie auf weitem Felde eine Burg stehen und mussten den Hals hinten überbeugen, um bis oben an ihr hinaufzusehen. Sie traten heran, und es war ein geschlossenes Gatter vor der Toröffnung. Thor trat gegen das Gatter und brachte es aber nicht auf. Da sie sich aber anstrengten, um hineinzugelangen, schmiegten sie sich zwischen den Latten hindurch und kamen so ins Innere. Da sahen sie eine große Halle und gingen auf diese zu. Die Tür stand offen. Sie traten ein und sahen drinnen auf beiden Bänken viele Leute sitzen, die meistens recht groß von Wuchs waren. Alsbald standen sie vor dem König Utgard-Loki und begrüßten ihn. Er wandte ihnen seinen Blick nur langsam zu, zeigte spöttisch die Zähne und sagte: »Wer so weit herkommt, den fragt man nicht mehr nach Neuigkeiten. Aber habe ich nicht recht mit meiner Vermutung, dass der kleine Bursche da der leibhaftige Wagentor ist? Du wirst aber wohl bedeutender sein, als du mir aussiehst. Was für Leistungen sind es, zu denen ihr Fahrtgenossen euch gerüstet fühlt? Es soll nämlich niemand unter uns sein, der nicht irgendeine Kunst oder Fertigkeit versteht und sich dadurch vor den meisten Menschen auszeichnet.« Da erwiderte der am weitesten hinten stand, nämlich Loki: »Ich verstehe eine Kunst, die zu erproben ich voll bereit bin. Hier ist niemand anwesend, der sein Essen schneller verzehren wird als ich.« Utgard-Loki versetzte: »Das ist wirklich eine Kunst, wenn du es leistest, und man erprobe also diese Kunst.« Und er rief nach dem äußeren Bankende hin: »Einer namens Logi solle auf die Tenne vortreten und seine Kraft gegen Loki versuchen.« Es wurde ein Trog geholt, auf die Tenne gebracht und mit Fleischstücken gefüllt. Loki setzte sich an das eine Ende, Logi an das andere, und beide aßen aus Leibeskräften und begegneten sich schließlich mitten im Troge. Da hatte Loki alles Fleisch sauber von den Knochen abgegessen, aber Logi hatte das Fleisch samt den Knochen und auch samt Trog verzehrt. Daraufhin schien es allen, als hätte Loki das Spiel verloren. Nun fragte Utgard-Loki, welches Spiel der junge Mensch dort verstünde, und Jalfi antwortete, er wolle versuchen, mit jedem, den Utgard-Loki dazu stelle, um die Wette zu laufen. Utgard-Loki sagte, das sei eine wertvolle Kunst und er sei vermutlich sehr flink zu Fuß, wenn er in dieser Kunst sich zeigen wolle. Man solle aber sogleich die Probe anstellen. Und Utgard-Loki erhebt sich und geht hinaus, und dort auf dem flachen Felde war in der Tat eine gute Rennbahn. Da rief Utgard-Loki einen kleinen Burschen zu sich. Hugi, das ist Gedanke. Mit Namen, und hieß ihn, mit Jalfi um die Wette zu laufen. Sie begann den ersten Wettlauf und Hugi gewann einen solchen Vorsprung, dass er seinen Partner am Ziel bereits wieder entgegenkam. Da sagte Utgard-Loki: »Du wirst dich etwas mehr ins Zeug legen müssen, Tjalfi, wenn das Spiel gewonnen werden soll. Aber es ist wahr, es ist noch niemand hierher gekommen, der ein besserer Läufer gewesen wäre.« Da begann sie den zweiten Wettlauf, und als Hugi ans Ziel kam und umkehrte, da war Tjalfi noch eine gute Bolzenschussweite entfernt. Utgard-Loki sagte: »Tjalfi läuft gut, wie mir scheint, doch traue ich ihm nicht zu, dass er das Spiel gewinnt. Man wird es jetzt sehen, wenn sie den dritten Lauf machen.« Sie begann wieder zu rennen, und als Hugi am Ziel war und umkehrte, da war Tjalfi noch nicht bis zur Mitte gekommen. Alle sagten, das Spiel sei damit entschieden. Nun fragte Utgard-Loki Thor, was für eine Kunst es wäre, die er ihn vorführen wolle. Die Leute erzählten sich ja so viel von seinen großen Taten. Thor versetzte, am liebsten wähle er einen Wettstreit im Trinken. Utgard-Loki erklärte, das könne gern geschehen, ging in die Halle, rief seinen Mundschenken und befahl ihm, das Strafhorn zu bringen, aus dem die Gefolgsleute zu trinken pflegten. Alsbald erschien der Mundschenk mit dem Horn und überreichte es dem Thor. Da sprach Utgard-Loki: Gut trinken aus diesem Horn heißt, es in einem Zuge auszutrinken. Manche trinken es in zwei Zügen, aber niemand ist so wenig trunkenfest, um es nicht in dreien zu lernen. Thor sah sich das Horn an und fand es nicht groß, wenn es auch ziemlich lang war. Er war sehr durstig, begann zu trinken, schluckte gewaltig und dachte, er werde nicht öfter als dies eine Mal ins Horn zu schauen brauchen. Als er aber absetzen musste und nachsah, um wie viel das Getränk abgenommen habe, da schien ihm dessen Stand nur ganz wenig sich gesenkt zu haben. Utgard-Loki sagte: Gut getrunken, wenn auch nicht allzu viel. Hätte mir einer gesagt, der Asentor vermöchte keine größeren Schlücke zu tun, so hätte ich es nicht geglaubt. Ich weiß aber, du wirst beim zweiten Ansetzen das Ganze austrinken wollen. Thor antwortete nicht, setzte das Horn an den Mund und nahm sich vor, einen größeren Trunk zu tun. Er strengte sich an, so sehr er konnte, und musste doch sehen, dass die Spitze des Horns nicht so in die Höhe wollte, wie es ihm gefallen hätte. Als er das Horn absetzte und hineinsah, schien es ihm weniger abgenommen zu haben als das erste Mal. Es war immer noch voll und zeigte nur einen Rand. Da sagte Utgard-Loki: Was nun, Thor? Du sparst wohl deine Kraft zu einem größeren Trunk, als dir eigentlich liegt. Mir scheint, wenn du beim dritten Ansetzen den Rest vertilgen willst, so muss dieser Trunk als der größte gedacht sein. Du wirst aber bei uns für keinen so großen Mann gelten können wie bei den Asen, wenn du nicht in anderen Wettkämpfen mehr leistest, als du mir in diesem scheinst leisten zu wollen. Da wurde Thor zornig, setzte das Horn an den Mund und trank so mächtig, wie er irgend konnte. Als er ins Horn sah, da zeigte es sich wohl wirklich ein merkbarer Unterschied, aber er gab jetzt das Horn ab und wollte nicht mehr trinken. Utgard-Loki sprach: Jetzt ist der Beweis erbracht, dass deine Kraft nicht so groß ist, wie wir glaubten. Willst du noch andere Wettkämpfe versuchen? Dass dieser dir nichts einbringt, ist ja klar. Thor erwiderte: Ich kann noch ein paar Kämpfe versuchen, aber als ich zu Hause bei den Asen war, da wäre es mir seltsam vorgekommen, von solchen Trünke derart gering geschätzt worden wären. Welches Spiel schlagt ihr mir jetzt vor? Da sagte Utgard-Loki: Kleine Jungen machen das bei uns als etwas gar nicht Besonderes, dass sie meine Katze vom Boden aufheben. Ich wäre nicht darauf verfallen, dem Asentor von so etwas zu sprechen, hätte ich nicht gesehen, dass du viel unbedeutender bist, als ich glaubte. Alsbald kam eine graue Katze auf die Tenne gesprungen, ein ziemlich großes Tier. Thor trat heran, langte ihr mit der Hand mitten unter den Bauch und versuchte, sie aufzuheben. Aber je höher er hob, umso einen krümmeren Rücken machte die Katze. Und erst als Thor sie so hoch aufreckte, wie er irgend konnte, da hob die Katze den einen Fuß. Weiter kam Thor nicht mit diesem Spiel. Da sagte Utgard-Loki: Das Spiel hat den Verlauf genommen, den ich erwartet habe. Die Katze ist ziemlich groß, aber Thor ist niedrig von Wuchs und klein gegen die großen Leute hier bei uns. Thor rief: Klein, wie ihr mich nennt, so komme nur einer her und messe sich mit mir, jetzt bin ich zornig. Utgard-Loki antwortete, indem er die Bänke entlang sah: Ich sehe niemanden hier, für den es nicht eine Kleinigkeit sein wird, sich mit dir zu messen. Und er fuhr fort: Zuerst rufe mir die alte Frau her, meine Pflegemutter Elli, dass Thor mit ihr ringt, wenn er will. Sie hat schon Leute zu Fall gebracht, deren Stärke mir nicht geringer schien als die Thors. Alsbald kam ein uraltes Weib in die Halle gegangen. Utgard-Loki sagte, sie solle mit dem Asentor einen Ringkampf beginnen. Es war ein kurzes Abmachen. Das Ringen begann so, dass, je heftiger Thor arbeitete, sie umso fester stand. Dann ging die alte Frau zum Angriff über und Thor verlor seinen festen Stand. Es gab ein heftiges Hin und Her und es dauerte nicht lange, so sank Thor mit dem einen Bein ins Knie. Da trat Utgard-Loki hinzu, ließ sie aufhören mit dem Ringen und sprach so: Thor werde es nicht nötig haben, noch weiteren Leuten in seinem Hause einen Ringkampf anzubieten. Inzwischen war es Abend geworden. Utgard-Loki wies Thor und seinen Begleitern Plätze an und sie verbrachten die Nacht in guter Verpflegung. Sobald es am nächsten Morgen tagte, standen Thor und die Seinen auf, kleideten sich an und waren aufbruchbereit. Da erschien Utgard Loki und ließ ihn Tische decken, es fehlte da nicht an guter Bewirtung, Speise und Trank. Als sie gespeist hatten, machten sie sich auf den Weg. Utgard Loki geleitete sie hinaus und ging mit ihnen bis vor die Burg. Ehe er umkehrte, redete er Thor an und fragte, wie er über den Ausfall seiner Reise denke und ob er jemanden getroffen hätte, der mächtiger sei als er selbst. Thor erwiderte, er wolle nicht leugnen, dass ihr Handel ihm zu großer Unehre angeschlagen sei, aber sagte er, ich weiß, dass ihr geringschätzig von mir reden werdet und das behagt mir nicht. Da sagte Utgard Loki, nun sollst du die Wahrheit hören, nachdem du aus der Burg heraus bist. Bleibe ich am Leben und kann entscheiden, so kommst du niemals wieder in sie hinein. Und wahrlich, du wärst niemals in sie hineingekommen, wenn ich vorher gewusst hätte, dass du solche Kraft hättest und uns so nahe an schwere Verlegenheit heranführen würdest. Die Sinnestäuschung habe ich dir bereitet. Der, dem ihr im Walde zuerst begegnetet, war ich. Als du den Proviantpacken aufbinden solltest, da hatte ich ihn mit Zauberdraht zugeschnürt, sodass du die Stelle nicht fandest, von wo du lösen musstest. Danach versetztest du mir mit dem Hammer 3 Hiebe. Der erste war der schwächste und doch stark genug, dass er mich getötet hätte, wenn er mich traf. Aber du sahst ja bei meiner Halle ein Berg und oben darin 3 viereckige Täler. Das eine davor am tiefsten, das waren deine Hammerspuren. Diesen Berg schob ich mir als Schutz gegen deine Hiebe vor, ohne dass du es sahst. Ähnlich war es bei den Wettkämpfen, die ihr mit meinen Leuten aufführtet. Der erste war der, den Loki ausfocht. Er war sehr ausgehungert und aß schnell, aber der mit dem Namen Loki war das Lauffeuer und verbrannte den Trog ebenso geschwind wie das Fleisch. Und als Thjalfi sich im Rennen maß mit dem namens Hugi, da war das mein Gedanke. Und von Thjalfi war nicht zu verlangen, dass er diesem an Schnelligkeit gleichkommen sollte. Und als du aus dem Horn trankest und das dir zu langsam abzunehmen schien, da geschah wahrhaftig ein Wunder, das ich nie für möglich gehalten hätte. Das andere Ende des Horns lag, deinen Augen verborgen, draußen im Meer, und kommst du jetzt ans Meer, so wirst du sehen können, was für eine Schrumpfung du dem Wasser zugefügt hast durch dein Trinken. Das ist, was man jetzt Ebbestrand nennt. Ferner, sagte er, keine geringere Leistung schien es mir, als du die Katze aufhobst. Um dir die Wahrheit zu sagen, alle bekamen Angst, als du ihr einen Fuß vom Boden lüftetest. Diese Katze war nicht das, als was sie aussah. Es war die Midgard-Schlange, die uns alle Lande herumliegt, und ihre Länge reicht kaum hin, dass Schwanz und Kopf an der Erde bleiben. Du recktest dich so hoch auf, dass der Himmel ganz nahe war. Und auch der Ringkampf war ein großes Wunder, dass du so lange widerstandest und weiter nicht fielst als mit dem einen Bein aufs Knie, als du mit Elli rangest. Denn es hat niemanden gegeben und wird niemanden geben, den das Alter nicht zu Fall bringt, wenn er alt genug wird, es zu erleben. Und jetzt ist es soweit, dass wir scheiden müssen, und es wird für beide Teile das Beste sein, wenn ihr nicht öfter mich besuchen kommt. Ich gedenke jedenfalls, das nächste Mal meine Burg mit ebensolchen oder anderen Künsten zu verteidigen, dass ihr auch dann mir nichts anhaben könnt. Als Thor diese Rede hörte, griff er zum Hammer und schwang ihn in die Höhe. Aber als er zuschlagen wollte, sah er den Utgard Loki nirgends. Da wandte er sich zur Burg zurück und gedachte, sie aufzubrechen. Aber er sah nur weite grüne Felder und keine Burg. Er kehrte um und zog seines Weges, bis er heim nach Thrudvang kam.